Ich hatte Glück in meinem Leben, ich habe gearbeitet und habe Freude gehabt und bin stolz. Ich meine, wenn ich zurücklege, 50 Jahre, ist schon eine Zeit.
Es ist eine lange Zeit und das macht mich auch stolz, zu sehen, was mein Vater alles aufgebaut hat und was ich weiterführen durfte.
Mein grösster Wunsch, dass er das Geschäft einmal übernimmt, ist in Erfüllung gegangen. Bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass er den Schritt gemacht hat.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser zweiten Folge der Sommerspezialserie über Lugano. Wir sind immer noch im Tessin unterwegs und versuchen, die interessantesten, bedeutendsten und vielleicht auch originellsten Aspekte dieser wunderschönen Perle der Schweiz herauszugreifen. Mein Name ist Roman Zeller, neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgerli. Lieber Christoph, was ist das Thema der heutigen Sendung? Worum geht es heute?
Grüezi miteinander. Wir stehen vor dem Palazzo Antico Pretorio auf der Piazza della Riforma in Lugano. Es ist die Nummer 5 am Haus angeschrieben. Das Gebäude, das wir hinter uns sehen, stammt allerdings in dieser Form aus dem Jahr 1901. Aber der Vorgängerbau, auf dem dieser Bau ein Stück weit beruht, wurde bereits 1425 errichtet, und zwar für die damalige mailändische Fremdherrschaft, die eben hier im Tessin geherrscht hat. Hier hat der Abgesandte der jeweiligen Mailänder Herrscher residiert und über Lugano gewacht.
Wie kam es dazu, dass ein Mailänder Gesandter hier für Ordnung, für Ruhe sorgte?
Ja, die Mailänder haben eben dieses Lugano vom Bischof von Como erobern können. Es waren unruhige Zeiten in diesem 15. Jahrhundert. Die Stadt allerdings hat sich ziemlich eigenständig regieren können. Es war schon lange ein Marktfleck, war wichtig auch als Handelsstadt, später dann auch vor allem für den Viehhandel aus Gebieten nördlich der Alpen, die Richtung Italien verkauft wurden als Kühe und Kälber. Aber es gab auch natürlich Manufakturen, es gab Handwerk, es gab Seidenfabrikation, Seidenhandel hier. Und was man auch nicht vergessen darf, immer wieder auch erheblichen Schmuckel, weil man in Grenznähe ist. Also das waren die wirtschaftlichen Grundlagen, die dann eben mit Eröffnung des Gotthard im 13. Jahrhundert zunehmend wichtig wurden. Das war die kürzeste Verbindung vom mittleren und nördlichen Deutschland Richtung Italien. Und darum lag Lugano außerordentlich günstig.
Du hast in der ersten Folge hast du über die Wirtschaftsmetropole Lugano gesprochen. War das damals schon so oder war Lugano eher eine Durchlaufsstadt? Oder war das schon strategisch so wichtig, dass alle darum buhlten?
Es war schon einigermaßen wichtig. Es gab auch Befestigungen, damit man eben dieses Lugano nicht so leicht einnehmen kann. Es war durchaus umschwärmt und umstritten, gerade auch durch die günstigen Verkehrswege des Luganersees, der hier eben angrenzt. Und es war ein blühendes Städtchen, könnte man sagen. Es hatte einige wenige tausend Einwohner. Noch eigentlich bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert waren es unter 5.000.
Wofür war Lugano bekannt, wenn man sich in diese Zeit, ins Mittelalter, Spätmittelalter hineinversetzt? Wie sah das hier aus? Was war hier die Haupttätigkeit, denen die Menschen nachgingen? Was prägte Lugano damals?
Es gab natürlich ganz verschiedene Gewerbe, die hier betrieben wurden. Lugano war, wie gesagt, überhaupt keine Großstadt, damals nicht eigentlich eine Metropole. Aber dennoch für die Mailänder wichtig im 15. Jahrhundert und dann eben zunehmend auch für die Eidgenossen. Die Eidgenossen haben ihre sogenannten Befreiungskriege, die natürlich je nach Sicht auch Eroberungskriege waren, Richtung Süden getragen. Bereits im 15. Jahrhundert haben die Urner die Leventina besetzt und als Landvogtei in ihren Besitz genommen. Die Urner haben die Leventina also den oberen Kantonsteil des Tessins bis zum Gotthard, als alleinige Landvogtei geführt. Und dann hat man weitere 7 Landvogteien mit der Zeit erobert. Zuerst waren das Landvogteien, die alten Urschweizer Kantone, die 3, Urischwitz und Unterwalden, gemeinsam verwaltet haben. Das war Bellinzona, das war dann auch die Leventina, die dazu kam, das Pleniotal, wenn ich richtig sehe. Und das haben die 3 Orte gemeinsam verwaltet. Und dann kam es zu weiteren südlicheren Eroberungen, welche dann 12 eidgenössische Orte verwaltet haben. Das waren die Landvogteien von Locarno, von Lugano, wo wir hier sind, von Mendrisio und weiter eine Landvogtei, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Aber es waren also insgesamt 8, die hier verwaltet wurden. Das Matschatal, jetzt kommt es mir in den Sinn, das kam noch dazu. Die 12 Orte haben das gemeinsam als Landvogtei verwaltet, jeweils alle 2 Jahre einen Landvogt ausgesandt. Und es waren nur 12, nicht wie üblich 13 Orte. Wir kennen ja die 13-örtige Eidgenossenschaft, weil die Appenzeller bei diesen Eroberungen noch nicht dabei waren und also nicht berechtigt waren, hier die südlichen ennetbirgischen Vogteien, wie man sagte, zu verwalten.
Was hat das eidgenössische Interesse geweckt hier im Süden? Was hat Uri etc. hierher gezogen, gelockt?
Es ist klar, dass das natürlich ein wichtiger Handelsweg war und die Urner wollten den gesamten Gotthard, also beide Seiten, in Besitz nehmen. Es waren wirtschaftliche Interessen, die eben die kampferprobten und auch kriegerischen Urner hier über die Berge zogen. Später haben sich dann auch die anderen Eidgenossen angeschlossen. Die Landvogtei Lugano, wo wir hier sind, ist die größte dieser ennetbirgischen, tessinischen Landvogteien. Und auch hier hat ein Landvogt geherrscht, der alle 2 Jahre ersetzt wurde. Es kam dann auch ein Syndikus, also ein Überwacher dieses Landvogts, der schauen musste, dass er das richtig machte. Und wo residierte dieser Landvogt? In der Landvogtei Lugano, die seit 1512 hier steht. Massimiliano Sforza von Mailand hat das dann als eidgenössisch anerkannt. Die Franzosen sind abgezogen. Damals waren ja viele Kriege hier, die Mailänderkriege, wo die Eidgenossen mitgemischt haben, die Franzosen, die Vertreter italienischer Staaten, der Papst und so weiter. Also 1512 kommen hierher die eidgenössischen Landvögte, ziehen ein in dieses lombardische Palazzo und herrschen hier etwa 300 Jahre lang. Relativ friedlich, kann man sagen, denn diese Landvögte haben den Tessinern ein großes Stück Selbstverwaltung weiterhin überlassen. Nicht alles, zum Beispiel die blutige Gerichtsbarkeit lag in den Händen dieser Landvögte. Darum hat hier neben dem Landvogt im Gebäude hinter uns, beziehungsweise im Vorgängerbau, nicht nur der Landvogt residiert, sondern auch der Scharfrichter. Dieser war allerdings nicht nur für Lugano, sondern für alle eidgenössischen Vogteien zuständig.
Noch eine Frage vielleicht zur Eroberung. Haben die Mailänder diesen Palast hinter uns, der noch wahrscheinlich noch prunkvoller aussah, vor allem auch mit der Baustelle natürlich, haben die den kampflos überlassen, dieses Gebiet? Oder war das ein blutiger Eroberungskrieg?
Hier herrschten keine eigentlichen Kriege. Die Kriege waren andernorts, dann auch zum Teil später. Wir kennen Marignano, wir kennen Pavia, den Pavier Feldzug auch da eine Niederlage der Eidgenossen. Sie haben sich wirklich dann irgendwann eine blutige Nase geholt und es war ein großes diplomatisches Kunststück, dass die Eidgenossen dennoch diese Gebiete im Tessin behalten konnten. Nicht ganz Mailand, wie sie es fast einmal erobert hätten, aber immerhin das Tessin und damals auch noch das Veltlin. Also in der Niederlage noch sehr hartnäckige Diplomaten. Da könnten sich vielleicht heutige Schweizer Vertreter im Ausland eine Scheibe davon abschneiden.
Was änderte sich mit der Schweizer, mit der eidgenössischen Regentschaft? Was war danach? Wie sah Lugano danach aus mit eidgenössischer Verwaltung?
Es ist interessant, dass sich dieses Tessin auch unter eidgenössischer Verwaltung eigentlich nicht wahnsinnig anders entwickelt hat. Es waren nach wie vor die hiesigen einsässigen Bürger, die über das Wesentliche bestimmen konnten. Natürlich hatte der Landvogt die oberste administrative und richterliche Aufsicht, aber die Selbstverwaltung war groß. Lugano hat sich Ende des 16. Jahrhunderts einen Rat gegeben von 36 Männern, die auch für die verschiedenen Quartiere zuständig waren, dann einen kleineren Rat, der eben die eigentliche Regentschaft bildete. Und man kann sagen, dass die Eidgenossen insgesamt relativ mild regiert haben. Es konnten sich vielleicht auch darum keine Auswüchse hier ergeben, weil die einzelnen Orte eifersüchtig aufeinander geschaut haben und auch geschaut haben, dass niemand hier Misswirtschaft betreibt oder zu viel von den Menschen herauspresst. Die Stadt selber, wenn wir von Stadt reden dürfen, hat sich, wie gesagt, selber administriert, selber verwaltet, lebte von Ausgaben, von Steuererträgen natürlich auch, von Landverpachtungen und von bestimmten Abgaben. Aber es gab innerhalb der Bürgerschaft immer wieder Streit, weil die Alteingesessenen gegenüber den Zugezogenen natürlich den Löwenanteil der Steuern für sich beanspruchten. Und das kam dann gelegentlich zu inneren Unruhen hier in Lugano.
Wollte ich gerade fragen, unter wessen Herrschaft fühlten sich die Luganer, die Tessiner allgemein, wohler regiert werden von den Mailändern oder von den Eidgenossen? War das ein Unterschied oder war man das da völlig gleichgültig?
Die spätere Entwicklung hat gezeigt, dass die Tessiner nicht unglücklich waren über die Regentschaft der Eidgenossen. Es gab einmal Aufstände, allerdings dann im oberen Kantonsteil, im Livinental. Da haben sich, weil eben da die urnerische Herrschaft sich etabliert hat, Unruhen ergeben, weil man sich da auch ungerecht behandelt und besteuert fühlte und zu wenig zu sagen hatte. Da kam es zu einem Aufstand 1755 und drei der Rädelsführer wurden dann von den Urnern auch hingerichtet. Aber sonst waren in diesen 300 Jahren eigentlich die Zeiten relativ friedlich. Es wurden keine Ortschaften zerstört, es gab keine Kriege. Und darum haben sich auch beispielsweise etliche Mailänder Kaufleute hier angesiedelt, die eben dann auch das wirtschaftliche Potenzial von Lugano in dieser Zeit verbessert haben, eben speziell auch im Bezug auf den Handel über den Gotthard mit Vieh, mit Käse, mit Waren und umgekehrt natürlich südliche Produkte, die Richtung Norden transportiert wurden.
War das hauptsächlich Glück, dass man in Frieden leben konnte, oder war das auch geschickte Regierung?
Es war sicher beides. Die Eidgenossen haben ihre außenpolitische Aggression dann eingedämmt ab dem frühen 16. Jahrhundert. Man hat keine Eroberungszüge mehr veranstaltet, sondern Soldverträge abgeschlossen und dann nur noch die Menschen exportiert, aber nicht mehr ganze Heerhaufen, die für die Eidgenossenschaft hier ins Feld gezogen wären. Das hat natürlich die politische Situation sehr beruhigt, auch gegenüber den lombardischen Herrschern, gegenüber Como natürlich und vor allem dann gegenüber Mailand.
Wie wurde Lugano zu dem, was es heute ist, zu dieser blühenden Metropole am Luganersee, zu dieser Perle der Schweiz. Was war da wichtig, entscheidend?
Ganz entscheidend ist dann schon vor allem das 19. und das 20. Jahrhundert. Und dafür steht dann eigentlich dieses Gebäude nicht mehr, auch wenn die Tessiner Kantonalbank, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wurde, hier eingezogen ist. Aber interessanterweise, als dann die Cisalpinische Republik durch die französischen Revolutionäre gegründet wurde, hier im Süden, in Oberitalien, da wollte sich der Großteil der Tessiner nicht anschließen. Es gab zwar die sogenannten Patrioten, die es mit den Franzosen hielten und sagten: Freiheit, Gleichheit, wir wollen uns von diesen eidgenössischen Landvögten endlich befreien, aber diese Personen waren in der Minderheit. Und interessanterweise hat sich dann im Februar 1798 eine Erhebung ergeben der eidgenössisch gesinnt gebliebenen Luganesen. Und die haben geschaut, dass Lugano, dass das Tessin, weil an den übrigen Orten geschahen ähnliche Bewegungen, nicht an Italien kam, beziehungsweise nicht dem napoleonisch untertanen Reich angegliedert wurde. Die Devise hieß dann hier in Lugano und anderwärts Liberi e Svizzeri. Wir wollen Schweizer sein, wir wollen aber natürlich befreit werden und gleichberechtigte Schweizer werden. Und das geschah dann auch im Jahr 1803 mit der Gründung des Kantons Tessin. 1798 bis 1803 hieß der Kanton, den eben dann Napoleon gewährte, übrigens Kanton Lugano und nicht Kanton Tessin. Also wenige Jahre hat diese Stadt dem ganzen Kanton seinen Namen aufgedrückt.
Und warum wurde es dann nicht mehr der Kanton Lugano, sondern der Kanton Tessin? Wie ging das?
Traditionell hat Lugano nicht eine solche Vorherrschaftsstellung, wie es etwa Zürich oder Bern oder Schaffhausen und Basel hatte, dass also diese Stadt dem ganzen Kanton den Namen hätte geben können. Es waren auch nicht die Umländer ehemals untertan dieser Stadt Lugano. Das Tessin ist ja sehr vielgestaltig. Wir haben das Sopra-Generi, das Sotto-Generi, also dieser Pass, der Generi-Pass bildet hier eine Grenze. Und da waren auch gewisse Unterschiede dann in der Mentalität und auch im politischen Denken feststellbar.
Was ist heute die Bedeutung von Lugano fürs ganze Tessin?
Die Bedeutung von Lugano ist immens. Wirtschaftlich ist hier eindeutig der Motor, ist vielleicht etwas vergleichbar mit der Stellung von Zürich in der ganzen Schweiz. Aber Lugano wird natürlich auch beneidet. Lugano wird auch kritisch beäugt vom übrigen Kanton. Man möchte nicht unbedingt, dass sich die Entwicklung nur hier ergibt. Man möchte nicht unbedingt diese Zusammenballung, wie sie sich dann ergeben hat und wie wir sie heute sehen, vielleicht fast zu viel auf kleinem Raum. Das ist dann halt immer auch ein Problem eines blühenden Gemeinwesens.
Was ist eigentlich aus deiner Sicht das Verhältnis der Luganesi und auch der Tessiner zu Italien? Wo sieht man da Gemeinsamkeiten, Unterschiede, markante Unterschiede vielleicht sogar?
Das Liberi e Svizzeri hat sich durchgezogen. Die Tessiner sind gerne Schweizer geworden, gerne Schweizer geblieben. Jetzt auch über die letzten gut 200 Jahre. Man hat sich abgegrenzt gegenüber dem Tessin, Entschuldigung, gegenüber Italien. Da waren sicher ganz klare Grenzen, die gesteckt wurden. Wir sehen auch besonders viele Schweizer Fahnen in Grenznähe. Also es ist eindeutig, dass man gerne Schweizer ist. Die 60, 70, ich weiß nicht, 80.000 Grenzgänger werden auch nicht so wahnsinnig gern gesehen aus Italien, auch wenn man sie braucht. Sie verstopfen natürlich die Straßen morgens und abends, machen das Durchkommen schwierig und man beäugt sie auch kritisch wegen den tiefen Preisen, zu denen sie sich anstellen lassen, denn die Schweizer Löhne sind natürlich im Vergleich zu Norditalien sehr, sehr hoch.
Was haben wir vergessen zu dieser Piazza della Riforma, zum Haus hinter uns, zur Entstehungsgeschichte von Lugano und des Tessins?
Ich glaube, man muss einfach wissen, und viele Schweizer wissen das viel zu wenig, dass dieses Tessin durch die Eidgenossen erobert wurde. Die Eroberungen waren dann am Beginn des 16. Jahrhunderts abgeschlossen und dann eben 300 Jahre im Prinzip Untertanenland der alten Eidgenossenschaft waren, sich dann aber in den letzten 200 Jahren zu sehr, sehr guten Schweizern gemausert, könnte man sagen. Entwickelt ist ein etwas herablassendes Wort, aber man kann sicher sagen, sie haben sich zu guten Schweizern gemacht. Sie waren das sicher auch schon über Jahrhunderte, und das ist doch eine erfreuliche Integration, denn das war mal anders. Das Tessin und auch Lugano waren nicht immer schweizerisch.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit. Empfehlen Ihnen natürlich wärmstens unsere erste Folge, die am gestrigen Tag erschienen ist. Sie handelt von der Kathedrale San Lorenzo. Morgen geht es weiter mit den nächsten vielen Aspekten von Lugano über das Tessin, über die Tessiner generell. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünschen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal eben. Bis morgen. Vielen Dank.